Hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie uns heute Morgen zuhören. Herzlich willkommen, wenn alle zugeschaltet sind aus den verschiedenen Regionen im deutschsprachigen Raum. Ich begrüße alle, die uns hören über Kabel, Satellit und das Internet und auch alle, die uns jetzt hören in den neuen Bundesländern in Deutschland, dass Sie uns auch jetzt dazu geschaltet sind. Es freut uns, dass Sie uns inzwischen auch hören können, dort, wo wir eben inzwischen im Kabel eingespeist sind. Heute heißt es wieder Lebenshilfe und wir haben ein Thema, was auf der Beziehungsebene stattfindet, das Thema, wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor? Die meisten würden sich vielleicht denken, ja, kann man sich denn so gut vorbereiten? Schlittert man nicht da irgendwie auch rein? Ist es denn nicht wie ein Schlag, der vom Himmel fällt, dass man sich verliebt und dann ist man halt in einer Beziehung drin? So scheinen es uns die Medien heute oft zu vermitteln. Das passiert einfach und dann ist man in einer Beziehung und das war's dann. Aber weit gefehlt, man kann sich auf eine Beziehung sehr, sehr gut vorbereiten und das auch ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, in welchem Alter man ist, kann man sich ganz unterschiedlich auf eine Beziehung vorbereiten und das bewirkt natürlich auch, dass eine Beziehung dann auch viel mehr Chancen hat, einen guten Anfang zu nehmen und dann auch wohl möglichst eine lange Dauer zu haben, vielleicht sogar eine lebenslange Dauer. Das wäre natürlich schön, lebenslänglich nicht im Sinne des Gefängnisses, was man oft denkt, wenn man dann in die Ehe einsteigt, das ist es ein Gerichtsurteil, das war's, sondern als etwas Schönes, als ein großes Geschenk. Und jemand, der sich auf dem Gebiet sehr gut auskennt, ist Pater Hubertus Freiberg, der uns aus Leutkirch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, Sie sind Hausgeistlicher im Haus Regina Pazis. Das ist ein Haus der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dort sind Sie Hausgeistlicher. Sie nennen das ein Ort heilender Begegnung. Was bedeutet denn ein Ort heilender Begegnung?
Ja, das hat verschiedene Komponenten. Das Haus ist zum einen ganz normal ein Tagungshaus und Seminarhaus, wo Verbände und Vereine und Firmen, aber auch Pfarreien ihre Sitzungen und Tagungen machen können. Und wir wollen von der Atmosphäre her natürlich auch helfen, dass diese Tagungen gut absolviert werden können. Und hauptsächlich meine Aufgabe ist natürlich in diesem Bereich die Seelsorge. Das heißt, dass wir Menschen auch einladen, hierher zu kommen, sich zu beheimaten, aber auch zu unterstützt zu werden, um zum Beispiel in der Beziehungsfähigkeit zu wachsen, dass Menschen das Leben lernen, vielleicht könnte man sagen. Und es wächst hier eine große Betergemeinschaft, die für viele Menschen beten. Und es gibt auch eine kleinere Gemeinschaft, die sich zum Anliegen gemacht hat, auch so Seminare oder Tagungen in diesem Hinsicht auf Heilung des Geistes auch zu schenken. So ein bisschen in Richtung auch der Hagiotherapie, aber auch in den Spendung der Sakramente. Es kommen viele Menschen hierher, um auch zu beichten oder geistliche Begleitung zu haben. Und wir erleben auch an den Gottesdiensten, die wir haben, dass dort viele Menschen auch berührt werden und so innerlich auch gestärkt werden, um in ihrem Alltag wieder weitergehen zu können. Und was zu dem Thema auch Weihnachten und Beziehung eben passt, dass sie eben gestärkt werden in der Beziehung auch zu Gott hin. Das hilft dann wiederum, dass sie auch, wer mit Gott Beziehung lebt, kann auch mit Menschen Beziehung leben. Wer mit Gott keine Beziehung lebt, wird sich auch bei Menschen schwer tun, mit Beziehung zu leben. Also so ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen und ein zarter Versuch in ganz kleinen Kinderschuhen, einfach auch manchmal Menschen Zeiten der Auszeit zu gönnen, die dann hier einige Tage auch mitleben und mitbeten können.
Mhm. Insofern ist also Beziehung auch ein seelsorgerliches Thema. Man denkt ja oft an Seminare, in denen man dann so Schulung bekommt, aber sie decken dann den seelsorgerlichen Teil ab.
Ja.
Sie sind auch tätig als Referent immer wieder bei Radio Horeb. Das freut uns natürlich sehr. Sie sind auch im Fernsehen engagiert bei EWTN, bei Bibel-TV kann man sie öfters sehen. Und das ist einfach für die Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht schon kennen, auch nochmal eine Bestätigung, wer Sie sind und mit wem wir heute sprechen. Kommen wir zum Thema, wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor? Man hat natürlich im Kopf Ehevorbereitungskurse, die angeboten werden, auch von der kirchlichen Seite. Oder auch, wenn man dann in der Beziehung ist, dass man irgendwie so Auffrischungskurse macht. Aber müsste man eigentlich bei diesem Thema, wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor, nicht schon früher ansetzen, zum Beispiel in der Kindheit?
Da haben Sie völlig recht. Ich würde gerne so in 3 oder 4 Etappen das Thema heute angehen. So die Frage ein bisschen, ein Blick auf die Heilige Schrift. Die Frage, was können Eltern tun? Und dann, was können Jugendliche beziehungsweise dann eben auch Erwachsene tun? Es ist in der Tat so, wenn wir jetzt Weihnachten betrachten, Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott wird. So heißt es in der Antiphon und auch im Katechismus der Kirche. Unglaublich eigentlich diese Aussage. Gott pflegt Beziehung mit dem Menschen und er entäußerte sich und wird Mensch und kommt, um dem Menschen zu begegnen. Das ist so die Urvoraussetzung von Beziehung und Begegnung, dass ich mich auf den anderen zubewege, weil Gott sich auf uns zubewegt. Und in der Heiligen Schrift hören wir immer wieder auch diese Erfahrung, Gott geht immer wieder dem Menschen nach. Er steht nicht, pocht nicht auf sein Recht, sondern er lässt immer wieder auch Erbarmen, Verzeihung, Versöhnung geschehen und schenkt das, damit der Mensch mit ihm wieder im Reinen sein kann. Also Gott fängt immer wieder neu an. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt auch der Möglichkeit von Beziehung, dass wir bereit sind, uns aufzumachen, auch dem anderen je nach Bedarf dann auch zu verzeihen. Wir sehen dann weiter in der Heiligen Schrift, wenn wir zum Beispiel Elisabeth und Maria die Begegnung sehen, wo diese beiden Frauen einander begegnen und dann in ihrer Not nicht in das Jammern und ins Klagen verfallen, sondern sie gehen in den Lobpreis, könnten wir sagen, und loben Gott. Daher kommt das schöne Magnificat, das die Kirche in jeder Festa jeden Abend betet. Dieses Lied aus dem Lukas-Evangelium, meine Seele preist die Größe des Herrn. Also auch da diese Erfahrung, menschliche Begegnung und Beziehung wird dann in besonderer Weise nochmal möglich, wenn wir gemeinsam auf den Herrn schauen. Das wären so 2 biblische Ansätze, die ich jetzt mal als Anfang machen wollte. Mhm. Und dann auf Ihre Frage, können Eltern auch was machen? Ich empfehle Eltern immer, dass sie eigentlich schon mit den Kindern im Mutterleib beginnen zu beten. Und dann ist es natürlich so, dass Eltern in einer großen Verantwortung stehen, in dem Sinne, dass sie ihre eigene Beziehung pflegen, dass die Kinder sehen können, aha, so funktioniert in Anführungszeichen Beziehung, sowohl zu Gott als auch untereinander. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man gerade für das Kind immer wieder betet, was ich besonders wichtig auch finde für Eltern und Großeltern, da auch schon immer wieder zu beten, Herr, lass ihn auch den richtigen Partner oder die richtige Partnerin finden und lass ihn ein guter Partner werden. Und jetzt müsste man schauen, wohin zielt Erziehung. Und da, denke ich, ist es ein wichtiger Aspekt, dass man eben Kinder auch mit diesem Ziel erzieht, zum einen Beziehung mit Gott pflegen zu können, aber dann auch so selbstständig zu sein, dass sie als erwachsene Menschen fähig sind, Beziehungen zu leben. Und das heißt, dass Eltern sich eigentlich immer mehr herausnehmen und die Kinder befähigen, eigenverantwortliches Leben zu leben. Mhm. Da gibt es einen sehr schönen kleinen Text von Khalil Gibran, der eben das Büchlein der Prophet geschrieben hat. Den würde ich vielleicht gerade gerne vorlesen. Es sind 3 Zeilen, wenn Sie mir das gestatten.
Das können Sie gerne tun.
Kein Kind ist Eigentum seiner Eltern. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie bei euch sind, gehören sie euch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Also dieser Satz, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind nicht euer Besitz, sie sind nicht euer Eigentum, sondern sie sind euch von Gott anvertraut, dass ihr sie befähigt zum Leben. Man könnte es auch manchmal ein bisschen platt, sage ich es Eltern, da sind sie immer ein bisschen böse mit mir, wenn ich sage, also Erziehung ist dann gelungen, wenn sich Eltern irgendwann mal überflüssig machen. Dass das Kind eigen oder der Erwachsene dann eigenständig, selbstverantwortlich sein Leben in die Hand nehmen kann und auch da lernt, dann mit seinen Gaben zu leben.
Mhm. Wir feiern in diesen Tagen ja auch das Fest der Heiligen Familie, auch mit dem Bibeltext dann, dass Jesus im Tempel ist als 12-Jähriger und dort eben die Leute beeindruckt, indem er seine Weisheit, sein Wissen darstellt und mit den Leuten hochtheologisch diskutiert. Das ist sicher sehr, sehr außergewöhnlich gewesen für die damalige Zeit. Und in die Richtung geht ja ein bisschen auch das, was Sie gerade gesagt haben, dass Kinder durchaus eigenständig sein können und eigene Gedanken haben können. Das ist aber, also das ist eine Seite, aber kann es nicht auch eine Überforderung der Kinder sein, wenn sie da so dann auch zur Verantwortung ein Stück weit genommen werden? Oder wie kann man das verstehen?
Also zum einen beeindruckt mich diese Lukas-Stelle im zweiten Kapitel, von der Sie gerade sprechen, dass Maria und Josef eigentlich erst am Abend dieses Tages merken, dass Jesus nicht da ist. Also sie behüten ihn nicht über, sondern sie, wie das der damaligen Tradition entsprechend ist, gehen sie in Altersgruppen und da weiß man, der ist da gut aufgehoben. Also ich denke, dass das auch ein Zeichen ist. Eltern müssen natürlich alles tun, damit es dem Kind gut geht, aber nicht es zu überstülpen mit Dingen, wo sie meinen, das ist ganz wichtig für dieses Kind, zum Beispiel auch äußere vermeintliche Sicherheit. Mhm. Aber was ich glaube ist, dass es wichtig ist, und das ist gar nicht so einfach, wenn ein Kind zum Beispiel ein Einzelkind ist, das Kind dahin zu führen, dass es befähigt ist, soziales Verhalten zu haben, zu Rücksicht zu nehmen, zu Dinge zu erwarten. Wenn wir jetzt in der Adventszeit zum Beispiel erlebt haben, dass natürlich schon ab September der Christbaum brennt und die Weihnachtsplätzchen ab Oktober gegessen werden, dann erleben wir ja, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was wir erwarten können, weil wir in dieser Machbarkeitswahnsituation sind. Und da denke ich auch, ist es wichtig, schon frühzeitig auch zu entdecken, dass Kinder lernen, miteinander sich auszutauschen, miteinander auch zu streiten in der Sache und aber auch Rücksicht zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen für Menschen, zum Beispiel, wo jemand ein schwächeres Glied in der Kette ist, da Rücksicht zu nehmen auf dieses Glied auch.
Mhm. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Das eine wäre jetzt das eine Extrem. Ein Kind ist total auf sich alleine gestellt, empfängt wenig Liebe. Es ist einfach ja losgeschickt, kümmere dich um dich selber. Das wäre das eine Extrem. Oder das andere Extrem, was Sie vorhin auch angesprochen haben, dass ein Kind total bemuttert wird, völlig in den Schranken gehalten. Du darfst das nicht machen. Die Mutter hat Angst, dass das und das passiert. Alles verständlich, aber auch das wirkt sich auf das Kind aus. Zwei Extreme, die dann später, wenn das Kind als junger Mensch in eine Beziehung eintreten möchte, dann durchaus Folgen hat, oder?
Ja, also Extreme sind, sagen wir mal, eigentlich nie erlaubt, außer in der Liebe, weil alle anderen Extreme die Menschen eigentlich beschneiden. Ich stelle mir Erziehung eigentlich so vor wie ein Gärtner, der die Blume hat und aus dieser Blume, ich sage jetzt mal ein Gänseblümchen, sagt, ich möchte aus dir ein schönes Gänseblümchen machen, aber nicht, ich möchte aus dir eine schöne Rose machen. Und ich glaube, das ist das auch ein wichtiger Aspekt von Erziehung, dass Eltern nicht Kinder verbiegen, sondern eigentlich entfalten. Und da passiert es natürlich Eltern immer wieder, dass sie sagen, mein Kind soll es besser haben und dann lauter Sachen, dass sie gerne gehabt hätten, in dieses Kind hinein projizieren. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, sich zu fragen, wie gehe ich Beziehung an, in der Hinsicht, dass wir nicht projizieren in den anderen hinein, sondern eigentlich lernen, die Welt wahrzunehmen, wie sie ist, den Menschen wahrzunehmen, wie er ist. Also wenn die Kinder erleben, meine Eltern achten mich und fördern mich in meinem Sein, das hat natürlich auch ganz klar was mit Grenzen setzen zu tun, es hat ganz klar was auch mit Beschränken und auch Fördern zu tun, dann erlebt das Kind, auf mich wird geachtet, ich bin gewollt und geliebt. Und ich glaube, das ist eine der Grundvoraussetzungen für Beziehungsfähigkeit überhaupt, dass Menschen erleben, ich bin auch von meinen Eltern gewollt. Und das erleben wir heute mehr und minder auch, dass Kinder häufig auch Produkt werden von Planungen, von Überlegungen, von strategischen, taktischen Dingen. Wenn Sie jetzt überlegen, dass Kinder in diesen Tagen nicht geboren werden sollen, weil sie erst nach dem 1. Januar geboren werden sollen, um ein besseres Elterngeld zu kriegen, dann merkt man, Kinder werden zu taktischen Zwecken genutzt. Und das prägt natürlich eine Kindseele unglaublich. Und daher ist wiederum auch dieser Aspekt, auf Gott zu verweisen, ein wichtiger in der Erziehung, dass die Kinder merken, auch wenn meine Eltern es vielleicht nicht können oder aus unterschiedlichen Gründen getan haben, weiß ich, ich bin von Gott gewollt und angenommen. Und das hilft, und das wäre ein ganz wesentlicher Aspekt für Beziehungsfähigkeit auch, dann zu lernen, ich kann mich selber annehmen. Weil dort, wo ich mich selber nicht annehme, kann ich auch nicht glauben, dass der andere mich annimmt. Ich hatte zum Beispiel mal das Erlebnis einer Dame, die zu mir gesagt hat, ich hoffe immer, dass mein Mann nicht wirklich mich erkennt, so wie ich bin, dann würde er mich nicht mehr lieben. Und das ist eine schreckliche Vorstellung. Und da zu helfen, dass schon das Kind, aber auch der Jugendliche, gerade auch in der Pubertät, eigentlich erfährt, es ist gut, dass es mich gibt. Und Gott hat mich gewollt. Und auch meine Eltern stehen zu mir. Und so helfen sie, dass der Mensch sich selber annehmen kann.
Das sagt Pater Hubertus Freiberg. Mit ihm unterhalten wir uns gleich noch mehr über das Thema, wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor. Dann werden wir mit ihm sprechen, gerade auch wie man als Jugendlicher oder dann auch als Erwachsener sich auf eine Beziehung vorbereiten kann. Bleiben Sie dran. Das sind recht dynamische Klänge aus der Ouvertüre zu Ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das passt ganz gut zu unserer heutigen Sendung, dynamische Klänge. Wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor? Das hat ziemlich viel mit Dynamik zu tun. Und gerade wenn wir jetzt mit Pater Hubertus Freiberg auch über Jugendliche sprechen, dann muss man auch da von dieser Dynamik ja auch sprechen, die da im Jugendalter dann stattfindet. Da ist ja nicht alles, das so unter Kontrolle ist und das alles so. Die Jugendlichen entdecken sich, sie entdecken ihre Umwelt, sie entdecken ihre Sexualität. Wie können sich Jugendliche auf eine Beziehung vorbereiten, Pater Hubertus?
Ja, ich würde gerne nochmal auf das Evangelium des Familiensonntags, des Sonntags der Heiligen Familie zurückkommen, wo Jesus im Tempel ist. Die Eltern suchen ihn und er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also er verweist gleichsam auch die Eltern darauf hin, das Eigentliche, wozu ich berufen bin, ist, den Kontakt mit dem Vater im Himmel zu haben. Und ich glaube, dass es wichtig gerade auch für Jugendliche ist, diese Hilfe zu haben, dass sie auch, weil es menschlich ja häufig gerade in der Auseinandersetzung des Entfaltens und Entwickelns, die eigene Meinung zu bilden, ja sehr schwierig ist, auch zu Hause oder mit anderen Erwachsenen. Wenn sie aber da schaffen und von den Eltern schon vorher bekommen haben, diese Beziehung zu Gott, dass sie da eigentlich entdecken, das ist das Eigentliche und der ist mein Maßstab und der ist auch meine Kraft. Wenn ich auf die Eltern, weil die jetzt mich beschränken und mir Sachen verbieten, die ich gerne machen wollte, eine Wut habe, doch zu wissen, ich habe eine Kraft und eine Stärke, an die ich mich halten kann. Das wäre so ein wichtiges Ding. Und das Zweite ist, Sie haben diese Musik zur Sommernachtstraum gespielt. Und das hat, glaube ich, auch etwas mit der Verwirrung der Frage der Beziehung zu tun. Nämlich die meisten Menschen denken, es ist ein Traum. Sie träumen von Beziehung, gerade auch Jugendliche. Und erleben häufig, dass sie eigentlich etwas suchen, was sie zu Hause nicht gekriegt haben. Dass sie zum Beispiel angenommen sein, Wärme, Geborgenheit, Achtung, nicht immer an einem rumgemäkelt, all diese Sachen suchen dann Jugendliche vielleicht bei anderen Jugendlichen. Das hat aber noch nichts in erster Linie etwas mit der Person des Gegenübers zu tun, sondern das ist vielleicht mehr so dieser Wunschtraum, den man hat. Und dann ist es häufig so, dass wir in der übersexualisierten Zeit lebend meinen, dass die Sexualität ein Weg ist, um sich näher zu kommen. Da kommt man sich zwar körperlich näher, und das nicht immer, aber man kommt sich häufig innerlich nicht näher, weil viele Menschen das natürlich dann auch gerade Jugendliche so aufregend finden, dass das so einen breiten Raum einnimmt, dass das geistliche Miteinander, das geistliche Reifen des Wachsens, das sich einander kennenlernens, immer mehr zurücktritt. Und häufig ist dann auch so, ist, dass wenn Probleme auftauchen, man dann versucht, das, indem man Geschlechtlichkeit übt, zu überdecken oder zu vertuschen. Und da kann man zum Beispiel sehr gut als kleine Klammerbemerkung entdecken, dass die Kirche nicht lustfeindlich ist, wenn sie sagt, die Geschlechtlichkeit gehört in die Ehe, sondern sie ist eigentlich die Hüterin einer guten Beziehung und einer entfalteten und guten Sexualität. Denn wenn Menschen sich in der Vorbereitung wirklich innerlich näher kommen und auch aufeinander achten und sich wahrnehmen, sich auch Grenzen setzen, sich sagen, du, so möchte ich das nicht, also das eigene auch einbringen können, den Mut, einander zu helfen, das zu auch zu artikulieren, also auszudrücken, dann ist es immer mehr möglich, dass sie fähig werden, einander zu begegnen. Und jetzt ist ja die Frage, dass sich viele Menschen einen Traumpartner wünschen. Der muss mich glücklich machen, der muss mich zufriedenstellen, der muss alle meine Wünsche erfüllen, der muss groß sein, er muss schön sein, er muss lustig sein, er muss gescheit sein, er muss Geld verdienen. Und so könnte man eine ganze Latte machen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Überforderung eines Menschen, der das alles gar nicht leisten kann. Sondern auch da merken wir, dass Beziehung etwas ist, was sich langsam entfalten muss. Und jetzt könnte man ja fragen, wie komme ich jetzt an jemand? Wie kann ich jemand kennenlernen? Und da empfehle ich immer, gut zu beobachten. Das heißt, natürlich ist, wenn es kribbelt im Bauch und man da merkt, da ist so ein bisschen was, das ist natürlich spannend. Und dann versucht man, möglichst in einer Zweisamkeit sich kennenzulernen. Das ist auch wichtig, gerade wenn man auch lernt, miteinander auszutauschen, zu entdecken, was ist einem wichtig und so. Aber ich glaube auch, dass man sich noch besser kennenlernt, indem man in einer Gruppe zum Beispiel miteinander ist und den anderen beobachtet, wie geht er auch mit anderen um. Weil wir erleben es natürlich häufig, dass man sich in einer gewissen Zeit auf jemanden einzeln gut einstellen kann, sich da auch ein bisschen besser darstellen kann, als man ist. Aber in der Gruppe merkt man dann häufig, geht er rücksichtslos mit anderen um, lacht der andere aus, spricht er nur selber und kann nicht zuhören. Lauter solche Aspekte merken wir, wenn wir immer mit mehreren zusammen auch sind. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel gemeinsam einen sozialen Einsatz macht. Also ich fahre jedes Jahr oder meistens einmal im Jahr mit Behinderten und Kranken nach Lourdes. Und da sind im Pflegeteam häufig auch junge Erwachsene mit von der Partie. Und da kann man sich erleben, zum Beispiel in Grenzsituationen, wo man Not und Leid erlebt, wo man selber völlig erschöpft ist durch die Pflege. Und da sich wahrzunehmen, wie ist der da? Da kann ich zum Beispiel feststellen, wenn es uns mal schlecht geht, so wird er sich auch verhalten. Kann er das aushalten? Wie geht er damit um? Wie geht er mit den Menschen um? All diese Dinge. Also jemanden kennenzulernen, nicht nur in der trauten Zweisamkeit auf dem Sofa, sondern auch in der Alltagssituation. Man könnte vielleicht auch sagen, teste ihn, wie er Auto fährt, und ich sag dir, wer er ist. Weil wenn jemand rücksichtslos Auto fährt oder Spaß hat, wenn eine alte Frau schnell über den Zebrastreifen springen muss, weil er mit dem Auto da ankommt, dann merkt man ja schon, das ist jemand, der keine Rücksicht nimmt. Muss ich davon ausgehen, dass er bei mir in meiner Partnerschaft auch keine Rücksicht nimmt.
Mhm. Junge Menschen sind ja sehr beeinflussbar. Ich meine, jeder Mensch ist beeinflussbar, aber bei jungen Menschen denken wir das meistens oder oft besonders. Und da spielt die Gruppe, die Clique ja doch eine ganz wichtige Rolle. Sie haben gerade gesagt, es ist gut, wenn man in der Gruppe ist, gerade in einer, vielleicht in einer sozialen Bereitschaftsarbeit und sich gegenseitig beobachten kann. Aber die Gruppe beeinflusst sich ja auch gegenseitig. Wäre es dann nicht manchmal auch gut, ja auch gegen den Strom zu schwimmen, auch gerade in einer Clique, die dann bestimmte Mechanismen auch ausprobiert. Man sagt, okay, komm, du hast eine Freundin, dann brauche ich jetzt auch eine Freundin. Oder man fühlt sich dann erwachsener in der Gruppe und versucht dann ein paar Sachen auszuprobieren. Wie kriegt man da auch eine Hilfe, auch zu sagen, okay, Sie haben Grenzen angesprochen. Wie kann man auch Grenzen auch in einer guten Weise bestimmen und dann auch für sich bejahen?
Wir haben ja häufig die Vorstellung, dass Freiheit etwas ist, was mit Grenzenlosigkeit zu tun hat. Und das ist ja völlige Verdrehung der Frage der Freiheit. Sondern Freiheit bedeutet ja auch, ich entscheide mich. Und weil ich mich entscheide, scheide ich manches andere von dem weg, was ich auch könnte, aber jetzt nicht mehr tue, weil ich mich für diese Person zum Beispiel entscheide. In Jugendgruppen ist das häufig natürlich ein sehr gruppendynamischer Prozess. Das ist gar nicht so einfach, aber ich erlebe auch da, wenn Kinder und Jugendliche von zu Hause eine emotionale Sicherheit haben, sind sie lange nicht so in der Gefahr, in dieser Gruppendynamik aufzugehen, nach dem Motto, ich bin doch auch wer, ich möchte doch auch dazugehören, hab mich doch auch lieb, was sehr natürlich ist. Aber wenn der Kind und Jugendliche das zu Hause sehr stark erlebt hat, kann es auch in der Jugendgruppe Akzente setzen. Und ich erlebe immer wieder, dass dort, wo Jugendliche sehr klar sind auch, dass die unglaublich prägend sein können. Es gibt mittlerweile in den USA seit vielen Jahren, bei uns immer mehr auch, zum Beispiel eine Gruppierung, die sich Not Before nennt, die also ganz bewusst sagt, wir wollen nicht vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, um unsere Partnerschaft nicht schon vorher zu belasten oder etwaige andere Partnerschaften durch frühere Partnerschaften belasten, sondern wir wollen unseren Weg da klar gehen. Und wenn sich da ein Paar zusammentun, sind es zuerst mal Chaoten oder nicht Chaoten, sondern Exoten, die ein bisschen komisch angeschaut werden. Aber je klarer jemand ist, desto meistens wird er auch anerkannt. Also ich erinnere mich an meine Jugendzeit, da waren die Mädchen, die leicht zu haben, natürlich immer von Jungs ein begehrtes Objekt, aber ernst genommen hat man eigentlich diejenigen, die nicht leicht zu haben waren. Und so ist es in vielen Bereichen auch. Also da denke ich, sollten sich Leute nicht unter Wert verkaufen, sondern eigentlich versuchen, sich gegenseitig im Wert zu steigern und zu fördern, dass sie da entdecken, je mehr Achtung wir auch einander entgegenbringen und ich auch eigentlich das Gespür habe, dass das ist zu nahe für den anderen oder das geht zu weit. Und dann jemand auch sagt, klar, ich kenne deine Grenzen an, ist das natürlich ein tolles Erleben. Also wenn Sie zum Beispiel eine Beziehung haben von zwei Jugendlichen, wo einer jetzt unbedingt mehr Nähe möchte und der andere sagt, nein, du, ich bin nicht so weit, ich möchte das nicht, und der andere dann einen erpresst, dann ist das ja häufig fatal, weil man sich aus Angst, der andere könnte gehen, sich dann erpressen lässt und dann zu Dingen gezwungen wird, die vielleicht auch manchmal selber dann doch auch ganz gerne will, aber eigentlich nicht will, und dann im Nachhinein mit einem Scherbenhaufen dasteht. Und ich glaube, auch wenn man erlebt, der andere erpresst mich, dann muss man auch sagen, jemand, der mich erpresst, der kann nicht mein Partner sein oder meine Partnerin sein.
Mhm. Jetzt gibt es ja noch die eine Situation, wir sprechen über Jugendliche, junge Erwachsene, die noch in der Ausbildung sind, die vielleicht in einem Studium sind, noch nicht so weit, auch auf soliden Füßen zu stehen, um eine Familie zu gründen. Und es kann eine Zeitspanne sein. Heute ist das Durchschnittsalter, wenn Menschen heiraten, glaube ich, um die 29. Und wenn man jetzt so ab dem geschlechtsfähigen Alter, 12, 13, 14, manche siedeln das noch früher an. Ich erlebe Kinder und Jugendliche da auch sehr unterschiedlich. Bis zu einem Alter, was weiß ich, um die 30 rum. Das ist ja eine riesige Zeitspanne. Wie schaffen junge Menschen es, so etwas zu überbrücken? Indem, also ein Extrem wäre sicher zu sagen, man darf keine Freundschaft haben, solange bis man dann ins heiratsfähige Alter kommt. Das habe ich auch schon mal gehört, fand ich aber viel zu extrem, weil es einfach am Leben vorbeigeht. Die andere Geschichte wäre, ja, sammel mal deine Erfahrungen, aber halt nicht so sehr im sexuellen Bereich, sondern einfach so, dass du dich mit Leuten befreundest, aber irgendwann werden diese Beziehungen halt auch wieder auseinandergehen, weil ihr seid ja noch gar nicht heiratsfähig. Was sagen Sie denn da zu dieser langen Zeitspanne, die da jugendliche, junge Menschen durchgehen müssen?
Das ist natürlich eine große Herausforderung, das muss man in der Tat sagen. Zu sagen, ich will keine Beziehung eingehen, bis ich heiratsfähig bin, das halte ich für einen völligen Quatsch eigentlich. Ich glaube, dass es wichtig ist, bei dieser Frage einander kennenzulernen, dass wir versuchen, sagen wir, einen großen Freundeskreis zu haben, mit dem man auch nicht nur Events besucht, sondern mit dem man auch wirklich unterschiedliche Diskussionen über Werte, Ansichten und so weiter pflegt, um auch in diesem Großkreis zu erlernen, miteinander zu kommunizieren und auch sich dabei, wie verhält sich der Einzelne dort, auch nochmal besser kennenzulernen. Und es hat auch einen gewissen Schutz, denn ich erlebe bei vielen auch jungen Paaren, die sagen, ich möchte gerne der Lehre der Kirche folgen, aber ich bin dann bei Glatteis mal nachts bei der Freundin übernachtet und das war eigentlich sehr wohltuend und angenehm und das haben wir jetzt immer wieder mal gemacht und jetzt merken wir können jetzt eigentlich kaum mehr zurück auch. Und da denke ich, häufig ist es so, dass viele Jugendliche auch sich von anderen absentieren, dass sie so Paargrüppchen machen, wo sie ganz viel für sich alleine machen. Ich möchte den anderen ganz für mich haben. Und das ist ja so ein Aufsaugen auch mit Haut und Haar. Und da erlebt man auch, dass man eigentlich den anderen nicht freigibt, sondern für sich haben will. Und ich glaube, dass das bei der Beziehungsfähigkeit auch eine wichtige Rolle spielt, dass man den anderen nicht besitzen will, sondern dass man für den anderen da sein will. Und dass man ihn dadurch auch freigibt und man dadurch auch miteinander in einer Gruppe gut sein kann und merkt, wir lieben uns, aber wir müssen uns nicht, ich sag mal, vor der Gruppe immer auf dem Schoß sitzen, um zu zeigen, das ist meiner oder meine.
Auch so Äußerlichkeiten, die dann so ein bisschen das ausdrücken, was aber ja auch für die Gruppe dann gar nicht so zuträglich ist. Ich merke, wir haben eigentlich Themen, die ganze Sendungen füllen könnten, gerade auch dieses Jugendthema. Lassen Sie uns aber noch zu dem dritten Bereich kommen. Wenn jetzt jemand also tatsächlich dann sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich soweit, bin reif für die, nicht für die Insel, sondern für die Ehe. Wie kann sich so jemand dann auf eine Beziehung vorbereiten? Weil das ist ja dann auch unser Thema der Sendung.
Ja, ich denke, es ist wichtig, sich wirklich abgenabelt zu haben von zu Hause, das Leben eigenverantwortlich zu gestalten zu wollen. Und ich sehe manchmal, dass Menschen ihre Eltern heiraten. Das heißt, es heiratet jemand genau den Vater oder genau einen Typ wie die Mutter und arbeitet dann an diesem Partner Probleme ab, die er mit den Eltern noch nicht gelöst hat. Und daher wäre eine wichtige und gute Vorbereitung, gerade auch in dieser Zeit des Erwachsenseins, des jugenden Erwachsenseins, sich abzunabeln von den Eltern, also nicht die Eltern zurückzuweisen oder so, sondern gar nicht, sondern in diese Freiheit hineinzukommen. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich kann nicht die Verantwortung zum Beispiel meinen Eltern gegenüber geben. Da hat auch sicherlich eine ganze Menge was mit Versöhnung zu tun, Verzeihen, was da auch vielleicht auch mit Lehrern oder mit dem Pfarrer oder mit wem auch immer vielleicht geschehen ist, wo wir dann leicht sagen, der ist schuld, dass mein Leben so ist und nicht anders. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Aspekt für Erwachsene, aber auch für Jugendliche ist es, sag mal, meine Erwartungshaltung zu überprüfen. Was habe ich für Erwartungen an den anderen und überfordere ich den nicht dadurch meine Erwartungen? Sind nicht meine Glückserwartungen zum Beispiel etwas, was ich auf Gott hin ausrichten muss und gar nicht auf den Partner? Oder sind nicht Dinge, die ich von ihm erwarte, etwas, was ich eigentlich meinen Eltern vorwerfe, dass ich das da nicht bekommen habe, schaue aber gar nicht, ob der das kann und ob er das möglich ist oder ob das sinnvoll ist, dass er mir das tut, weil wenn ich, sag mal, mein Leben nicht selber verantworten möchte und jemand suche, der Verantwortung für mich übernimmt, dann rutsche ich ja von einer Kindrolle in die andere Kindrolle und das kann für Beziehungen auch tödlich sein.
Das scheint so zu sein, dass es recht wichtig ist, sich selber zu kennen.
Auch dieses. Also wer sich selber nicht kennt, wird auch sich schwer tun, andere kennenzulernen und einschätzen zu lernen. Und da gehört auch dieses, meine Fähigkeiten, meine Schwächen, meine Grenzen, meine Stärken kennenzulernen und das wahrzunehmen. Ja. Mhm. Und das wäre, sagen wir mal, eben auch im Wettstreit mit anderen Freunden und Bekannten in Gruppen eine Hilfe, dass man das da lernen kann auch.
Wenn jetzt jemand abgeschlossen hat, quasi auch sagt, okay, ich habe mich jetzt von zu Hause abgenabelt, wie Sie es beschrieben haben, aber die Möglichkeit, dass er sich dann doch jemanden wieder sucht, einen Partner, Partnerin, die ganz ähnlich wie die Eltern sind, die ist ja immer noch gegeben, weil man ja mit bestimmten Kriterien auch in der eigenen Familienrolle dann auch doch vielleicht auch anspricht auf eine gewisse Partnerschaftssituation.
Ja, also man sagt ja da auch manchmal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das heißt, es ist natürlich so, dass es sehr angenehm ist und vereinfachend für eine Beziehung, wenn Wertvorstellungen, Glaube, auch ästhetische Dinge ähnlich sind oder zumindest miteinander kompatibel sind. Das vereinfacht natürlich eine Beziehung sehr und ist notwendig auch zu schauen, passt der da zu mir eigentlich oder passe ich zu dem auch. Ich will jetzt mal noch einen Aspekt sagen. Ich erinnere mich, ein junger Mann hat mir mal gesagt, wissen Sie, ich liebe dieses Mädchen so sehr, aber ich habe den Eindruck, dass sie genauso wie mich auch noch einen anderen interessant findet. Was soll ich da tun? Und ich habe ihm vorgeschlagen, dass er dafür beten möge, wenn er das Mädchen liebt, dass doch dieses Mädchen den Partner bekommt, der für sie der bessere ist. Und da war er zuerst ein bisschen unsicher und hilflos oder ärgerlich fast und hat es dann auch getan. Und nach ein paar Jahren kam er mal zu mir, das Mädchen hatte mittlerweile den anderen geheiratet und sagte, ich bin Ihnen so dankbar, weil ich habe gemerkt, ich wollte die nur haben, aber wollte nicht eigentlich wirklich auch für sie da sein und das hat mir geholfen. Und da glaube ich auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass wir im Gebet auch den Herrn bitten, lass mich mit deinen Augen mich und auch den anderen anschauen und lass mich auch den finden, mit dem ich gemeinsam dir am besten ähnlich werde. Weil das ist ja, sag mal, der Sinn auch der katholischen Ehe, dass die Ehepartner einander helfen, sich zu entfalten, um immer Christus ähnlicher zu werden.
Das bedeutet aber wieder, sagen wir mal, man verliebt sich ineinander. Das wäre ja natürlich ganz schön, ist ja auch der normale Weg, dass man sich eigentlich ineinander verliebt und so Gefühle füreinander entwickelt, aber dass das eigentlich noch dann noch nicht eine Beziehung ist, sondern dass man sagt, okay, ich habe mich verliebt und bereitet sich dann irgendwie auf diese Beziehung vor, indem man auch fragt, ob der Partner überhaupt zu einem passt, ob das, was da insgesamt geschieht.
Passt er zu mir, passe ich zu dem? Und will ich für den da sein? Ich befürchte, dass die meisten eigentlich nur danach schauen, macht er mich glücklich, macht er mich zufrieden, aber weniger die eigene Verantwortung, die ich für den anderen übernehme. Und das scheint mir so ein Knackpunkt zu sein.
Ist es auch ein Knackpunkt, ob der in welcher Lebenssituation man ist, dass man quasi als Jugendlicher, wie wir es vorhin gesprochen hatten, da ist ja quasi die Verbindlichkeit noch weit weg, dass man sich Gedanken macht über die Ehe. Wenn man jetzt aber um die 30 schon ist oder vielleicht auch schon älter und sagt, ich würde wirklich gerne einen Partner haben und dann so eine Situation entsteht, ist da nicht auch ein Knackpunkt, auch die Drucksituation, in der man da vielleicht steht?
Ja, das ist die fatalste. Das ist wieder so eine Erpressungssituation, wie wir es vorher auch schon mal gehabt haben. Wenn jetzt eine junge Frau oder eine Frau denkt, ich bin jetzt 37, ich muss doch jetzt unbedingt noch ein Kind kriegen und jetzt dann irgendjemanden sucht, dass sie möglichst das noch dann doch noch hinkriegt, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, um das wirklich heil werden zu lassen und das in eine Freiheit hineinzuführen. Ich denke, Sie hatten vorher von dem Gefühl gesprochen. Ich glaube, zum einen ist es sicherlich notwendig, das Gefühl auch für jemanden zu haben. Aber Liebe hat auch etwas mit Entscheidung zu tun. Und in der Philosophie gehört auch die Liebe zur Voluntas, also zum Willen. Ich will diesen Menschen lieben und ich tue alles dafür, dass ich ihn liebe und dass es ihm gut geht. das ist etwas anders, als ich erwarte, der muss mir möglichst gut tun. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mir gesagt hat, ja, wissen Sie, ich verliebe mich alle halbe Jahr und da muss ich halt gucken, dass ich wieder klarkomme, weil ich mich ja vor 20 Jahren für meine Frau entschieden habe und der will ich treu bleiben und trotzdem passiert mir immer wieder, dass ich mich verliebe, aber meine Grundentscheidung ist meine Frau und da versuche ich auch, diesem Gefühl dann klare Grenzen zu setzen, dass ich mich nicht auf eine falsche Fährte da einlasse.
Ja, Pater Bartos, wenn jetzt also jemand dann merkt, okay, ich bin schon reif für eine Beziehung und es klappt auch und man geht dann schon konkretere Schritte. Was empfehlen Sie denn dann auch konkret? Es gibt ja klassischerweise, bietet die Kirche an, dass man dann Ehevorbereitungskurse macht. Ist das noch ein gängiges Modell, was man durchaus anführen sollte? Weil ich habe so den Eindruck, dass diese Kurse einerseits zwar Pflicht sind, aber gar nicht mehr wirklich wahrgenommen werden. Müsste es da nicht noch etwas anderes geben?
Also da haben Sie völlig recht. Die wenigen Ehevorbereitungskurse, die ich kenne, sind, sagen wir mal, zu wenig, um es vorsichtig auszudrücken. Ich stelle immer mehr fest, dass natürlich auch viele Paare schon relativ lange zusammenleben und dann aus irgendwelchen Gründen heiraten, entweder weil sie Kinder wollen oder weil sie intuitiv merken, es geht eigentlich zu Ende und sie dann nochmal so einen Klammergriff machen wollen. Das ist jetzt die negative Variante, die ich jetzt dazu gesagt habe. Ich glaube, dass wir eigentlich von der Kirche her Ehebegleitungsseminare machen müssten, vornehmlich auch im Bereich des ersten Kindes, weil wenn das erste Kind da ist, ändert sich die Lebenssituation so völlig, dass da sehr viele überfordert sind, weil dann auch Nerven blank liegen, die Nächte sind kurz, man ist entkräftet, der Mann ist oder meistens bei der Arbeit, kommt spät nach Hause, die Frau ist alleine, sitzt da mit ihrem Kind und ist da eingeschränkt. Also diese Situation ist unglaublich schwierig. Und da eine Begleitung zu haben, zu Hilfe für die Erziehung, für die Hilfe des Miteinanders, des Austausches, das hielt ich für sehr wichtig.
Heißt aber auch, dass so eine Familie mit dem ersten Kind, die haben ja erstmal gar keine Zeit. Die müssen ja quasi auch Nächte überstehen. Und gerade aus diesem Stress heraus, dass die dann noch auf die Idee kämen, auch jetzt noch ein Seminar zu besuchen, das ist natürlich schon anspruchsvoll.
Das ist in der Tat anspruchsvoll, aber es ist natürlich auch, man macht ja viele Sachen, die man tut. Man tut nur zu wenig meistens für sich. Also Sie würden Ihr Auto trotzdem zur Inspektion tun, auch wenn Sie sagen, ich habe jetzt wenig Zeit, aber der Ölwechsel muss halt sein, ich mache das. Und so müssen wir mehr Verantwortung auch für uns nehmen, weil ich sage auch den Eltern immer, wenn es den Eltern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut.
Okay.
Aber die Eltern machen häufig, denken, wir müssen für die Kinder was machen und versuchen denen dann was Gutes zu tun, als dass sie sich selber schauen, wie es geht uns in der Beziehung. Und ich glaube, da sind sicherlich auch Verwandte und Freunde gefordert. In einer Großfamilie oder wenn die Großeltern in der Nähe sind oder Freunde, die die Kinder mal hüten, ist es eine unglaubliche Entlastung. Für junge Familien, die in irgendeiner Großstadt leben und da fremd sind, ist es sehr, sehr schwierig und häufig auch für die Frauen dann sehr einsam. Und das ist eine Not, die man sicherlich auch in Gruppen oder geistlichen Gemeinschaften oder so lindern könnte, indem man da Angebote machen würde.
Wir haben noch ein bisschen Zeit auch für Höreranrufe. Grüß Gott, mit wem sprechen wir bitte?
Ja, grüß Gott, ich spreche mit Frau Pauli aus Luxemburg.
Frau Pauli, haben Sie noch eine kurze Frage, weil wir zum Ende der Sendezeit kommen?
Ja, ich wollte fragen, ob so jüngere Paare auch hinkommen könnten mit Kind. Ist dann eine Kinderbetreuung zum Beispiel?
Das ist bei uns in manchen Seminaren auch möglich, dass wir Kinderbetreuung anbieten oder ganze Familienseminare. Zum Beispiel über Ostern ist so ein Familienseminar bei uns im Haus, wo dann Kinder und Eltern und alle Beteiligten da, je nachdem auf Ostern vorbereitet werden.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für all diese Ausführungen. Die waren wirklich sehr gut, haben uns weitergeholfen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pauli. Alles Gute
Vielen
für Sie.
Dank.
Dankeschön. Ja, und das ist auch ein ganz guter Punkt, auf unseren Hörerservice hinzuweisen. Dort haben wir nämlich die Adresse vom Haus Regina Pazis hinterlegt. Dort können Sie dann auch quasi die Telefonnummer oder die Internetadresse erfragen, liebe Hörer und Hörer, um sich über das Programm des Haus Regina Pazis zu informieren, wenn Sie das möchten, was es dort für Angebote gibt mit Kinderbetreuung oder vielleicht auch dann Angebote auf anderer Ebene. Einfach mal dann sich dort zu informieren. Das können Sie gerne machen beim Hörerservice von Radio Horeb unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 700 75 25 75 25. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, dann können Sie das gerne machen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland bitte die 0049 vorwählen und dann 700 75 25 75 20. Das war die Sendung Wie bereite ich mich auf eine Beziehung vor? Vielen Dank, Pater Hubertus Freiberg. Alles Gute für Sie nach Leutkirch. Ich möchte Sie noch bitten, mit uns ein abschließendes Segensgebet zu sprechen.
Gütiger Gott, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast. Und wir danken dir, dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast. Und diese Liebe drängt, sich zu verschenken. Und wir bitten dich für alle Eltern, dass sie ihren Kindern diese Liebe entfalten können und dass sie merken, dass sie gewollt und geachtet und wertgeschätzt sind. Und wir bitten dich auch für alle Jugendliche, dass sie diese Liebe von dir her entdecken können und dass sie das Ja, das du zu ihnen sprichst, auch zu sich sprechen können. Und wir bringen dir alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, alle, die eine Beziehung eingehen möchten mit einem Partner, schenke ihnen, dass sie mit deinen Augen den anderen betrachten, dass sie bereit sind, so wie du, sich für den anderen hinzugeben. Und dass sie in ihrer Klarheit und Nüchternheit auch Grenzen erkennen und sie auch setzen, dass sie der Wahrheit Diener werden. Wir bitten dich, segne auch all die Beziehungen, die in Not sind, jetzt auch gerade über diese Weihnachtsfeiertage Not entstanden ist. Und wir bitten dich, dass sie erfahren, dass dort, wo Beziehung und Gespräch mit dir gepflegt wird, es auch eine Hilfe ist für die menschliche Beziehung und den menschlichen Austausch. So schenke uns die Gnade, immer mehr beziehungsfähig zu werden und heil zu werden, dass das Belastende und Alte, was auf uns lastet, gelöst wird, damit wir frei werden füreinander. So segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute auch für Ihr Seminar, dass es schöne Tage werden und erfüllte Tage. Herzlichen Dank, Pater Gottes Freiberg.
Ich wünsche Ihnen viel Segen und alles Gute. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Herzlichen Dank. Und ich verabschiede mich auch aus dem Studio in Ravensburg und gebe zurück nach Balderschwang. Am Mikrofon war Bodo Klose.